Du musst das laufen lassen. Du musst, wie willst du sonst 10.000% machen, wenn du schon vorher aussteigst?
Ja, damit hallo und herzlich willkommen bei Finanzexperten im Interview. Mein heutiger Gast hat etwas geschafft, wovon viele von uns träumen. Er hat kein Erbe angetreten, er hat kein Startup verkauft. Er ist Finanzjournalist mit einem ganz normalen Gehalt, kann man sagen. Und trotzdem sitzt er heute auf einem Aktiendepot von 3,6 Millionen Dollar. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und seine Geschichte und auch sein Depot mit uns teilt. Herzlich willkommen, Tim Schäfer.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, Tim, du bist ja aktuell in New York, direkt neben der Wall Street und da lebst du ja, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren und auf deinem Blog, den werden wir auch auf jeden Fall unten verlinken, sehr interessant, teilst du ja regelmäßig dein Echtgelddepot, da schauen wir später auch noch drauf und wir reden natürlich auch über deine Strategie und wie du das geschafft hast. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, also du warst schon immer Finanzjournalist und hast ein durchschnittliches Gehalt verdient und hast es damit geschafft, von 0 auf 3,6 Millionen Dollar zu kommen, ist das richtig?
Ja, also ganz am Anfang war ich Betriebswirt, aber das war im Grunde nur ein Jahr dann richtig voll beschäftigt und dann bin ich in den Journalismus gegangen über so ein Studium in Stuttgart.
Mhm. Aber du hast dich auch zum Aktienanalysten ausbilden lassen, oder?
Ja, das habe ich dann später gemacht, nebenberuflich bei der DVFA. Da hast du dann freitags und samstags und am Wochenende voll viel lernen müssen. Bin ich in so Kurse gegangen. Das war schon ziemlich anstrengend.
Und würdest du sagen, das hat einen entscheidenden Einfluss darauf gehabt, dass du heute die Portfoliogröße hast, die du hast?
Nee, das nicht. Das ist also mehr so, dass das sind halt überwiegend so Banker, so Analysten und so. Journalisten waren da so gut wie keine. Also es hat mir nicht viel gebracht. Das geht da um Bereinigungen. Wie ermittelt man Gewinn pro Aktie? Wie macht man aus Gewinnbereinigungen? Vor allen Dingen ging es darum, ethisches Verhalten. Und diese ganzen HGB-Umrechnungen und so. Also es war auch sehr viel so, bürokratische Sachen, die man da gelernt hat.
Mhm. Und würdest du sagen, du hattest irgendeinen anderen entscheidenden Vorteil gegen allen anderen, gegenüber den Zuschauern oder mir, der dir dabei geholfen hat, die Portfoliosumme aufzubauen?
Bei dem Portfolioaufbau jetzt nicht unbedingt. Nee, da hatte ich im Grunde gar keine Hilfe. Ich habe Regionalzeitung gelesen, habe mich da informiert, ein paar Bücher mir angeschaut. Was mein Vorteil war, war meine Sparsamkeit und dass ich viele Nebenjobs hatte.
Mhm. Auf die Sparquote kommen wir gleich noch zu sprechen. Dann werden wir gleich mal an den Anfang gehen. Weißt du denn noch, wann du deine erste Aktie gekauft hast und welche das auch war?
Ja, also ich habe klassisch angefangen, so wie fast alle auch. Weißt du, ich habe Konfirmation, da gab es so ein Schreiben, da konnte man so ein Sparbuch eröffnen. Dann habe ich das gemacht, ganz normal bei einer Bank, so Sparbücher. Dann habe ich irgendwann meinen ersten Bausparvertrag gemacht. Das war der klassische Weg, dann so Tagesgeldkonten. Am Anfang, wie ich so 18 war, 16 erst die Sparbücher, dann 18 so Tagesgeld und sogar Bausparen. Und dann erst später so die Aktien entdeckt, mit so Anfang, Mitte 20. Und das war dann auch in der Region, da habe ich dann so einen Nähmaschinenhersteller gekauft, der auch das war ein Sanierungsfall, der ging dann später pleite. Also ich habe da auch viele Fehler gemacht. Pfaff hieß der. Das ist also, ich habe dann irgendwann eine Brauerei gekauft, Brau und Brunnen, dann eine SAP und so. Also es waren gute und schlechte Aktien mit dabei.
Die meisten Deutschen machen einen fatalen Fehler. Und zwar, sie lassen ihr Geld einfach unverzinst auf dem Girokonto liegen, wo es Tag für Tag von der Inflation aufgefressen wird. Und das ist wirklich schade, denn es gibt eine extrem einfache Lösung für dieses Problem. Und die kommt von unserem heutigen Partner, der Sures Direktbank. Hier bekommst du nämlich Tagesgeld zu absoluten Spitzenkonditionen. Aktuell sicherst du dir nämlich satte 3% Zinsen, die für die ersten 4 Monate garantiert sind. Und auch danach profitierst du von einem der besten Basiszinsen. Zinssätze von 1,9%. Und da ist sogar das Beste dran, die werden dir monatlich ausgezahlt, die Zinsen. Und so profitierst du maximal vom Zinseszinseffekt. Das Ganze kommt völlig ohne versteckte Kosten. Du bleibst beim Tagesgeld auch maximal flexibel und genießt gleichzeitig höchste Sicherheit. Dein Erspartes ist nämlich durch die staatliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Sei also schlauer als der Durchschnitt und schützt dein Geld aktiv vor der Inflation. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu den Top-Konditionen. Die Eröffnung dauert wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken, wenn die ersten Zinsen auf dem Konto landen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Also du hast ungefähr vor 33 Jahren eigentlich angefangen, deine erste Aktie zu kaufen, oder?
So rund 30 Jahre, ja, ist das her, ja.
Und ja, wenn man deinen Blog ein bisschen liest und auch dich kennt, auch wenn du in New York lebst, weiß man, dass du ein sehr sparsamer Mensch bist. Ich habe mal geschaut, die durchschnittliche Sparquote des Deutschen liegt ungefähr bei 10%. Die einen können nicht mehr sparen, die anderen wollen vielleicht nicht mehr sparen. Wo liegt denn deine Sparquote so? Und würdest du sagen, das war ein entscheidender Faktor für das, dass du so viel Geld ansparen konntest?
Richtig, ja, total. Und die Nebenjobs halt. Also ich Sparquote ist so 50% plus gewesen, über 50%. Und ich war da auch sehr erfinderisch. Ich weiß, ich habe in WGs gewohnt. Ich habe sogar im Spemmel Sachen gesucht und gefunden, Möbel und so. Auf Tauschbörsen bin ich oft gewesen. Zum Teil bin ich da immer noch. Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Also ständig, also auch Nebenjobs gehabt. Das war in der Buchhandlung. Ich habe im McDonald's gearbeitet, viele Jahre McDonald's, also alle Stationen durchgemacht, Küche, Grill. Also mit den Nebenjobs, das hat auch viel gebracht.
Und dann würdest du sagen, alles Geld, was du zusätzlich verdient hast, hast du gar nicht lange überlegt, was du damit machst, hast du einfach direkt in den Aktienmarkt investiert?
Richtig, ja, im Grunde schon, ja. Ich habe auch viele Jahre auf Urlaube verzichtet. Ich hab gar nicht so den Drang, ständig mehr neue Kleidung zu kaufen und so. Ich kaufe lieber die Aktie gleich.
Das ist ja dieses klassische Frugalistenleben eigentlich, das du führst, oder?
Ja, total, ja. Also ich zum Beispiel heute noch, du kannst damit, wenn du ein bisschen so dir überlegst, man kann da auch immer so ganz clever sein. Zum Beispiel, ich gehe nicht zum klassischen Zahnarzt, sondern ich gehe hier, ist eine Uni, da sind junge Zahnärzte, die sind in der Ausbildung, da kannst du hingehen, kriegst du genauso die Zähne gereinigt, kontrolliert, kriegst du auch eine Füllung gemacht. Die nehmen sich viel mehr Zeit und das kostet im Grunde so gut wie gar nichts, ja. Und da helfe ich denen. Und das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wenn irgendwas kompliziert ist, ist immer so ein Professor da oder ein Chefarzt, der natürlich erfahren ist und der hilft den Studenten dann. Aber so spare ich und helfe den jungen Ärzten.
Also du würdest generell sagen, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen Einsparpotenzial hätten in ihrem Leben, wenn sie sich ein paar Tipps und Tricks anschauen würden. Teilst du da auch Erfahrungen oder auch Tipps auf deinem Blog?
Ja, zum Teil. Ich habe zum Beispiel schon lange kein Auto mehr, seit, ich glaube, 2005 oder so. Kein Auto. Ja.
In New York rentiert sich's, glaube ich, eh nicht, oder?
Richtig. Ich habe auf kleiner Wohnfläche gelebt. Ich habe, so Sachen. Ich nehme mein Handy viel länger als der Durchschnittsbürger. Ich brauche keine großen Fernsehgeräte irgendwie in der Wohnung und so. Also ich bin da total bescheiden. Ich gehe nicht zu Starbucks regelmäßig. Ich mach meinen Kaffee daheim.
Also großes Einsparpotenzial bei Kaffee.
Ja, total. Auf jeden Fall. Richtig. Auch so kleine Sachen, gell? Die addieren sich auf. Und du siehst diese Verschwendung bei Bekannten, bei Freunden. Die gehen dann in die Bars und so. Und die holen sich dann Kaffees. Die sind sündhaft teuer. Und dann sehe ich da diesen Pappbecher stehen. Da ist zu zwei Dritteln noch voll. Der wird dann einfach weggeworfen. Ja. Weißt du, und so Sachen, dass, also ich muss da jetzt auch nicht jedes Wochenende betrunken sein oder so. Das, also weißt du, ich gehe da mal mit und so. Ich gehe auch mal mit ins Restaurant. Aber nicht dieses Regelmäßige. Das ist nicht mein Ding.
Aber ich hatte in deinem Blog, glaube ich, gelesen, dass du schon immer mal reich sein wolltest, oder? Oder finanziell unabhängig ist wahrscheinlich das bessere Wort. Ist das richtig?
Ja, richtig. Also ich war da auch motiviert. Ich habe da den Besitzer davon, von dem McDonald's kennengelernt. Und ich hatte immer auch so vermögende Freunde, der Vermieter von, ich hatte so ein Shared Office, so eine Art WeWork, habe ich da gemietet. Ich habe mich mit dem Besitzer da von diesem Office angefreundet, wir haben zusammen Sport gemacht, wir haben trainiert für ein Triathlon. Und das war schon irgendwie so Leute kennenzulernen und so, war schon irgendwie so motivierend, interessant zu sehen, wie machen die das eigentlich, gell? Wie haben die den Wohlstand selbst sich geschaffen?
Er ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man so ein Leben führt, dass man auch dementsprechend seine Freundesgruppe und sein Leben drumherum auch dann anpasst.
Ja, du kannst halt auch von vielen Leuten lernen. Genau, also man kann, wenn du jetzt so ein paar reiche Freunde hast, kannst du gucken, wie machen die das, wie leben die, wie legen die ihr Geld an, was interessiert die und so. Also da kann man schon Inspiration finden, aber es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch um andere Dinge, sportlich, privat, irgendwie hobbymäßig. Also man kann versuchen, so seinen Freundeskreis aufzubauen, dass man ein bisschen inspiriert wird.
Aber wahrscheinlich auch nicht einfach in New York, oder? Da leben doch sehr viele in Saus und Braus und eher weniger frugalistisch.
Ja, du findest halt beides, ist so groß, die Stadt, du findest beides und da kann man, zum Beispiel, wenn du beruflich vorankommen willst, triffst du halt Leute, die jetzt zum Beispiel als Journalist triffst du vielleicht, heute Abend treffe ich jemanden, der hat für das Wall Street Journal gearbeitet, einen Finanzjournalisten, und dann treffe ich den und hab dann treffe ich mich irgendwo in einem Restaurant halt und halte mich. Also wenn du irgendwie vorankommen willst, ist immer interessant, wenn man so Leute findet, die dann einem ein paar Schritte voraus sind.
Du hast doch, bevor du angefangen hast, glaube ich, mit Aktien zu investieren, hattest du dir schon eine eigene Wohnung gekauft, oder? Stimmt das?
Ja, also Immobilien klassisch, genau, ich hatte einen Bausparvertrag, so eine kleine Wohnung gekauft, richtig. Das war so mein typisch, was typischerweise viele machen, gell, die haben Sparbuch, Tagesgeld, Bausparen und dann machst du deine Wohnung, ja.
Und die Wohnung jetzt, wo du drin bist in New York, hast du die auch bezahlt oder lebst du da zur Miete?
Die gehört mir, die zahle ich ab. Ich bin jetzt umgezogen vor ein paar Monaten und da habe ich einen Großteil Cash bezahlt aus dem Verkauf der vorherigen Wohnung und ein Teil ist Hypothek, die will ich aber so schnell wie möglich wegbekommen. Das Ziel ist 5-6 Jahre und dann mit Sondertilgungen so schnell wie möglich daraus aus der Hypothek zu kommen.
Okay, dann würde ich mal sagen, geh mal ein bisschen auf deine Strategie, wie du es geschafft hast, dein Portfolio aufzubauen. Ja. Du verfolgst ja Buy and Hold, aber ich sag mal in Extreme. Nochmal zusätzlich eine stärkere Form von Buy and Hold. Könntest du uns das vielleicht mal kurz erklären?
Ja, du willst halt vom Zinseszins profitieren und was viele halt falsch machen ist, die verkaufen zu schnell ihre Gewinneraktien und du musst dann den Gewinn versteuern. Und dann stehst du wieder vor dem Problem, wo gehst du mit dem Geld hin? Und dann machst du vielleicht einen Fehler. Also wenn du jetzt so einen Dauerläufer hast, so eine Alphabet, eine Meta oder eine Netflix, und dann willst du, und du bist da eingestiegen vor 15 Jahren, dann musst du die halt laufen lassen, weil sonst allein das Finanzamt, was das bekommen würde, wäre ja der Wahnsinn, den Gewinn da zu realisieren, den gigantischen Gewinn, das lohnt sich nicht. Insofern, man muss gucken, so eine Berkshire, wenn du die hast, 30 Jahre, du musst die einfach liegen lassen.
Dann, wie hast du das gemacht? Hast du auch per Sparplan investiert oder hast du am Ende des Monats immer geschaut, okay, ich habe jetzt wieder mein Geld, mein Konto ist wieder aufgeladen und hast dann eben manche Aktien rausgesucht und dann da investiert?
Ja, also das habe ich unterschiedlich gemacht. Ich habe in der Finanzkrise nur Bank of America gekauft, nur die eine Aktie und habe dann alle paar Monate nachgeschossen oder jeden Monat, was halt übrig war, immer weiter aufgestockt, über 10 Jahre lang nur diese eine Aktie. Also ich war total da fixiert und jetzt mache ich aber so im Grunde Sparpläne über die Dividenden, die werden dann wieder reinvestiert in die gleiche Aktie. Das sind so Drip-Pläne, heißen die in den USA. Das ist eigentlich kostenlos und das ist sehr bequem.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast jetzt, wenn wir uns mal hier uns anschauen, Bank of America ist deine zweitgrößte Position, machen rund 12% aus mit insgesamt Marktvalue von $432,000. Und du hast einfach 10 Jahre lang dich auf die Aktie konzentriert und hast angefangen, da zu investieren und dir die Portfoliogröße aufzubauen, also die Position.
Richtig, ja. Okay. Angefangen so kurz vor der Finanzkrise während der nur die eine Aktie, die stand so deutlich unter Buchwert und dann ist ja die Washington eingestiegen bei den Großbanken und da habe ich mir gedacht, die kann ja nicht pleite gehen, wenn der Staat dahinter steht und immer weiter, jeden Monat, jede Woche fast ständig neue Aktien gekauft, deswegen ist die Position so groß geworden.
Ja. Jetzt ist aber so, dass ich habe da letztens noch eine Studie gesehen, dass ich glaube, das waren 4 von 7 Aktien, die seit 1990 eigentlich keine Überrendite von gegenüber US-Staatsanleihen gemacht haben. Also über 57% waren sozusagen Nieten, ne? Also jetzt warst du bei der Bank of America ziemlich sicher, aber es hätte ja eigentlich auch nicht so laufen können, oder?
Also eine hundertprozentige Garantie hast du nicht.
Ja.
Das stimmt. Deswegen die meisten Anleger, um ehrlich zu sein, die fahren am besten mit so einem FTSE All World ETF, machen einen Sparplan und gut ist, ja. Und du darfst halt auch den Sparplan nicht verändern, du musst den einfach laufen lassen, auch durch Krisen, gute und schlechte Zeiten. Und das macht man am besten in der heutigen Zeit. Gibt's diese Pläne, die sind günstig, die sind effizient und so ist eigentlich das Beste, was du für dich tun kannst.
Jetzt investierst du ja schon über so lange Zeit. Kannst du ungefähr sagen, was du selber eingezahlt hast und wie viel du Rendite gemacht hast jetzt auf die Jahre gesehen? Ist das irgendwie möglich?
Ah, das ist schwierig. Ich hab in Deutschland angefangen bei einer Bank, einer kleineren Bank. Die Unterlagen habe ich irgendwann auch mal weggeworfen. Also ich glaube, ich vermute, dass ich so 600.000 einbezahlt habe.
Ja.
Ursprünglich und der Großteil kommt aus Kursgewinnen, aus Dividenden, aus der Performance eben, nicht aus den Einzahlungen. Aber ich könnte das jetzt nicht irgendwie belegen oder so. Das ist auch ziemlich kompliziert herauszufinden. Es gab so viele Abspaltungen, Übernahmen, M&A-Transaktionen, Sonderausschüttungen, also das und dann Währungsverschiebungen. Früher war ich auch bin ich dann umgezogen zu Consors. Dann war ich dort jahrelang bei Consors, bei dem Discount Broker. Und als ich dann später länger in New York war, bin ich dann zu Charles Schwab umgezogen. Aber dazwischen war ich bei Scott Trade, bei verschiedenen günstigen Brokern immer hin und her gezogen, wo gerade der günstigste war. Also das wäre ein Mordsjob, das rauszufinden. Mir ist das auch egal. Du weißt ja, ich verkaufe ja auch nichts in meinem Blog. Ich verkaufe keine Geheimsoftware und keine Newsletter. Ich habe kein Abo-Modell und gar nichts dahinter.
Ich habe es nur mal mit dem Zinseszinsrechner durchgerechnet. Also mit einer Gesamtportfoliogröße von 3,7 Millionen und bei 33 Jahre Investition und einer durchschnittlichen Rendite von 7% jährlich. Also kann natürlich sein, dass du die auch outperformt hast. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann wäre es eine monatliche Sparrate von 2.500 Euro. Würde vielleicht bei dir Sinn machen, oder? Also über die...
Am Anfang war es natürlich nicht so viel.
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung, also momentan habe ich jetzt auch nicht so eine hohe Sparquote. Zwischendrin war sie hoch, weil ich habe im WGs gewohnt, hatte immer Nebenjobs, du, also ich habe geguckt, so viel wie möglich reinzutun. Also du musst auch bedenken, dass ich habe schon mit als Jugendlicher angefangen, der 15, 16-Jähriger reinzusparen in so Sparbücher und so. Also ja, da hatte ich vielleicht schon ein Polster, als ich angefangen habe, in Aktien zu gehen, habe das Cash genommen von den Tagesgeldkonten, Sparbüchern. Ja, kann Sinn machen, ja, so 7% durchaus, ja.
Ja, weil allein wenn man jetzt mal die größten Positionen wie Netflix nimmt, man sieht jetzt keine Totalrendite, aber du hast ja eigentlich seitdem du sie gekauft hast und du hast ja schon früh angefangen, hast du ja eigentlich nie verkauft, oder? Und hast immer wieder weiter investiert.
Nee, es war ein Einmal-Investment von Netflix von 5.000. 5.000 Euro habe ich einmal zusammengespart und habe die dann gekauft über Consors und habe nichts mehr dazugegeben. Das ist dann explodiert. Da gab es auch einen Stock-Split dann. Und ich halte die schon lange, weit über ein Jahrzehnt. Also, ja.
Ja, das ist jetzt auch interessant, weil wenn man mal die fünf größten Positionen anschaut, man hat eine Netflix, eine Bank of America, eine Berkshire, eine Chevron und dann sieht man sogar eine Eventim, wahrscheinlich viele, die sie gar nicht auf dem Schirm haben, eine deutsche Firma, die aber auch extrem viel Plus gemacht hat, aber trotzdem hast du schon ein extremes Klumpenrisiko, könnte man sagen, in deinem Portfolio. Weißt du ungefähr die Aufteilung zwischen USA-Anteil und Deutschanteil?
Ich glaube, US-Teil sind so 70% oder so schätzungsweise. Bei CDS Eventim habe ich auch einmal investiert, 2.500 Euro habe ich die gekauft, auch damals über Consors und habe nie verkauft und da waren auch mehrere Stocksplits und heute habe ich 3.200 Aktien. Allein die Dividende, die ich bekomme von denen, die deckt schon meinen Einsatz, meinen einmaligen Einsatz. Das ist der Wahnsinn. Was für, wenn du dieses Extrem Buy and Hold machst, wenn du die richtige Aktie erwischt. Mhm. Und ich hatte damals total das gute Gefühl bei denen. Also manchmal hat man so eine Intuition und weiß, das ist ein gutes Investment.
Jetzt muss man aber trotzdem sagen, ich habe mal geschaut, also nur eigentlich Chevron ist aktuell noch im Plus, auch wegen der aktuellen Krise natürlich. Die anderen vier sind schon deutlich unter Druck gekommen. Also eine Netflix ist, weiß ich nicht, ich glaube rund 20% vom Allzeithoch entfernt, eine Eventim glaube ich sogar noch mehr. Also dadurch, dass du ja nie verkaufst, ja, also die haben jetzt schon solche Kursverluste gemacht. Siehst du da trotzdem nicht, dass du die Aktien mal verkaufst oder wie lange hältst du sie? Was ist da deine Strategie? Weil bei Netflix, jetzt wenn wir mal bei Netflix bleiben, relativ hohe Bewertung, das Wachstum lässt ein bisschen nach. Könnte man schon meinen, okay, vielleicht war es jetzt das mit der großen Wachstumsstory, aber siehst du das anders, oder?
Ja, gut, also ich stehe ja da 10.000% im Plus oder so, immer noch, das ist gewaltig, ja. Also, ja, das ist ein super Management, das ist ein Weltmarktführer, die verdienen jedes Quartal ein paar Milliarden Dollar netto unterm Strich. Das ist eine Cashflow-Maschine. Das Abo-Modell funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, was da schlecht sein soll. Klar gibt's mehr Konkurrenten, aber die viele krebsen so rum von den Konkurrenten und haben ganz schön Probleme, überhaupt profitabel zu sein. Da gibt's YouTube ist ein großer Rivale, aber sonst hast du vielleicht noch die Disney und Amazon Prime, aber beim Rest, also sie haben ganz schön zu kämpfen. Insofern mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen.
Ja, und auch KI geht ja gerade so ein bisschen durch die Sektoren und hat jetzt den Sektor Software-Sektor ganz schön einbrechen lassen. Da hast du auch keine Bedenken, dass KI da irgendwie was machen könnte?
Oh, das kann passieren, du, ich weiß es nicht. Also ich lehne mich da zurück. Mein Portfolio ist auch gestreut. Ich habe eine große Position Chevron, die profitiert jetzt von diesem Krieg. Also grauenvoll es ist, aber du hast immer auch Aktien, die laufen in die andere Richtung. Dann habe ich eine Berkshire, das ist so ein Krisenpapier, hat viel Cash in der Kasse. Die könnten profitieren, wenn die Märkte weiter einbrechen. Also weiß ich, also das bringt überhaupt nichts, sich da Sorgen zu machen. Ich lasse das Zeug liegen, stocke mal hier und da auf und gut ist. Natürlich kann es sein, dass mal eine Aktie abschmiert, die mal gigantisch gut da stand. Aber was soll's? Also das kann man gar nicht so genau wissen. Insofern bringt das da auch nichts, aktiv zu werden.
Aber deine Positionen werden sich wahrscheinlich extrem schnell verschieben, oder? Also, dass deine Netflix immer oben ist, ist jetzt könnte wahrscheinlich nächsten Monat auch schon wieder Anlass sein.
Na, die sind aber schon viele Jahre ganz oben. Also, ich weiß jetzt nicht. Und wenn sie sich verschieben sollte, wäre das jetzt auch nicht tragisch für mich. Mhm. Dann steht eine andere Aktie oben. Also, die halten sich schon ziemlich stabil, so die oberen Ränge. Das verändert sich jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Wie gesagt, ganz gelassen sehe ich das ich mache mir keine Sorgen.
Und genauso gelassen dann wahrscheinlich auch in Krisenzeiten, also ich meine zum Corona-Crash oder auch vorher schon angesprochen Finanzkrise, da wird dann einfach weiter gekauft, oder? Also richtig. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, da wird sich so ein Portfolio mal schnell um eine Million wahrscheinlich wird da hinschmelzen, da muss man auch erstmal cool bleiben.
Ja, genau. Also in der Corona-Krise habe ich dann Airlines gekauft. Da habe ich gekauft die United Air. Da standen ja die Flugzeuge still. Mhm. Und die Kreuzfahrtschiffe. Da habe ich dann Carnival gekauft. Die waren verschenkt. Aber natürlich hatten die Probleme. Auch nicht komplett ohne Risiko. Aber ich habe gedacht, das kann ja nicht ewig dauern. Dann habe ich die Southwest Airlines gekauft, die United Airlines und die Carnival total in der Krise abgestaubt. Und die stehen heute deutlich im Plus. Also das immer diese Krisen sollte man schon nutzen und dahin gehen, wo die Krise so richtig wütet.
Mhm. Aber wenn du sagst kaufen, du nimmst dir einen Einmalbetrag von, ich weiß nicht, 5.000 Euro zum Beispiel, hattest du vorher gemeint, dann wird einmal rein investiert und dann schaut man, wie die Aktie läuft, oder?
Ja, so 3.000 Dollar, 2.500 Dollar, mal 4.000, 5.000 oder im Extremfall, wenn ich jetzt mal 10.000 zusammenkratze irgendwo, oder 9.000, genau, dann gehe ich einmal rein und dann schaue ich und dann stocke ich über die Dividenden weiter auf. Ich kaufe auch viele so typische so Value-Aktien, so Forstbetriebe, Landwirtschaftsbetriebe, Eierproduzenten und so ganz langweiliges Zeug.
Mhm. Die machen hier wahrscheinlich halt einfach nur so wenig prozentual von deinem Portfolio aus, weil halt eben eine Netflix und eine Bank of America, wo du ja schon lange angefangen hast, schon jetzt so eine Summe ausmachen. Dass die nicht schwer ins Gewicht fallen, ne?
Richtig, ja. Genau.
Also, was ich mich dann auch gefragt habe, wenn du jetzt investierst und eine Aktie einfach ins Minus fällt, wie lange hältst du sie? Also es gibt ja wirklich diese extremen Buy-and-Hold-Leute, die eine Aktie analysiert haben und sagen, ich bin überzeugt von dem Geschäftsmodell und ab und zu ist ja die Börse nicht wirklich rational. Hältst du diese Aktien einfach oder gibt es dann auch mal einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, du verkaufst es jetzt, weil das hat keinen Zweck mehr?
Ja, also in der Regel halte ich das weiter durch, weil du weißt das nicht, gell? Es sind ja viele. Schau mal, Amazon war ja auch, hat gekämpft ums Überleben nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Es sind die eingebrochen, was weiß ich, um 80% oder was, haben gekämpft, also genug Cash zu haben und so, um das zu schaffen. Und die ganzen großen Apple und so stand in der Krise. Überlebenskrise, also da gibt's kaum ein Unternehmen, was nicht durch die Krise ging, was heute extrem gut dasteht. Insofern zum Teil ist es töricht, da auszusteigen, aber man weiß es nicht. Wir sind unwissend, wir wissen viel zu wenig und wir machen deswegen auch viele Fehler und ich mache viele Fehler. Also ich habe zum Beispiel Weight Watchers gekauft. Ich habe gedacht, Mensch, das ist eine Riesenchance, das Ding ging immer tiefer. Und habe ich dann ständig aufgestockt und habe gedacht, das gibt's auch gar nicht, warum gehen die noch weiter runter? Und dann kam die Pleitemeldung. Also man kann da auch Fehler machen, gewaltige Fehler, aber im Großen und Ganzen, ich bleib dabei, sitz das aus, stocke auf oder warte einfach ab.
Ja, sowas wie jetzt auch PayPal habe ich gesehen oder eine Nike, die ja jetzt auch wirklich schon längere Zeit auf Talfahrt sind, da bleibst du dabei, du kaufst jetzt aber auch nicht unbedingt dazu, sondern du wartest einfach ab, oder?
Ja, ich kaufe ein paar Nike als mal dazu, ein paar Nike-Aktien. Bei PayPal überlege ich mir auch, ob ich da noch weiter aufstocke. Manchmal weißt du gar nicht, als Value-Anleger, vielleicht auch, dass man sich so Autowerte anschaut oder die PayPal, was du angesprochen hast. Zum Teil macht das, also das KGV ist einstellig und so, das ist schon der Wahnsinn. Also irgendwo macht zum Teil auch gar keinen Sinn. Andererseits ist die Börse... liegen die dann doch oft richtig und dann, also ist schwer alles zu verstehen und aber oft wird übertrieben nach unten hin.
Und nach was machst du das fest? Also es hat sich jetzt eigentlich eher mehr angehört, ich will jetzt nicht Bauchgefühl sagen, aber einfach Lage abchecken, wie geht's dem Unternehmen, schaust dir wahrscheinlich so ein paar Kennzahlen wie, du hast vorher schon Kursbuchwert gesagt, das KGV, gibt's noch mehrere Sachen, auf die du schaust und machst du Riesenanalysen oder ist das eigentlich sehr einfach gehalten?
Ziemlich einfach gehalten. Ja, du kannst dir die Verschuldung angucken, die Cashflows, was machen die mit dem Gewinn, machen die Aktienrückkäufe und so. Das ist im Großen und Ganzen, was ich mir anschaue, Dividendenrendite, KGV, Kursbuchwert, Kursumsatzverhältnis, so Geschichten. Dann überlegst du, wie lange existiert die Firma schon. Je älter die sind, desto eigentlich stabiler sind sie, wie groß. Ich habe gerne auch so Blue Chips, nicht zu kleine Klitschen. Am liebsten halt auch profitable Firmen.
Ja, auch eine Microsoft, ich glaube die 7. Position von dir, auch aktuell rund 20% vielleicht zum Schnapper, den man gerade kaufen kann. Siehst du das und investierst du danach?
Ja, da stehe ich auch 500% im Plus oder so. Also ich kaufe da jetzt nicht nach. Die Tech-Werte sind halt immer noch sehr teuer, gell? Und die investieren auch extrem viel in die KI. Die Frage ist, ob sich das überhaupt lohnt und auszahlt. Da ist auch so eine Manie momentan, so eine Euphorie, so ein da gibt jeder mehr. Also ich glaube, Amazon gibt aus dieses Jahr 200 Milliarden Dollar. Das ist eine Wahnsinnssumme, so viele wie noch nie, um in der KI führend zu bleiben, um am Ball zu bleiben. Und da kann auch sein, dass wir müssen abwarten die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, was aus diesen ganzen Investitionen wird. Also eine Microsoft kaufe ich nach über die kleinen Dividenden, ja, aber sonst nicht.
Also du bist jetzt auch keiner, weil deine Cashquote liegt ja ungefähr bei rund 0%. Du bist jetzt keiner, der sich da auf die Lauer legt und jetzt wartet und sagt, okay, jetzt passiert was und jetzt investiere ich hier rein. Du bist immer mit voller Fahrt voraus, bist du im Markt investiert.
Ja, genau, weil an der Börse kriegst du eine positive Rendite im Schnitt jeden Tag, im langen Schnitt. Insofern lohnt sich das lieber heute als morgen investiert zu sein. Das Timing kriegst du eh nicht hin. Ich mache das deswegen auch so Sparpläne mit diesen Tripplänen und so. Und ich habe jetzt diese KKR gekauft, weil wir haben eine Private Equity Krise. Und das ist so ein Private Equity Unternehmen. Da habe ich gedacht, okay, die sind so abgestürzt, mache ich da wieder eine kleine Summe rein, überschaubare Summe für mein Depot, für meine Depotgröße. Mhm. Ja, genau. Also ich sehe es gelassen. Ich bleibe investiert und stocke auf, kaufe was Neues hier und dazu. Und gut ist, ja, man muss da also viel Geduld mitbringen. Ich glaube, die Geduld ist ganz, ganz wichtig an der Börse.
Mhm. Und würdest du sagen, du hattest auch einfach, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber ein Stück weit einfach Glück, dass du hier auf die einzelnen richtigen Aktien gesetzt hast und die dir einfach eine extrem krasse Rendite gebracht haben und du aus wenig Kapital extrem viel gemacht hast? Oder anders gesagt, hättest du es auch eigentlich einfach mit einem S&P 500 machen können, das, was du hier geschafft hast?
Vielleicht hätte ich das schaffen können mit dem S, aber den gab es ja damals noch nicht so. Und diese ETFs waren ja damals noch gar nicht so geläufig, ja, als ich angefangen habe vor 30 Jahren mit Aktien. Insofern wäre es vielleicht möglich gewesen, mit dem S&P einfach da reinzubuttern, auf jeden Fall. Denkbar wäre das gewesen. Ich habe Glück gehabt, absolut. Ich habe Intuition gehabt. Bei ZDS Eventim habe ich das gewusst. Da habe ich einen Artikel gelesen im Handelsblatt damals und da haben sie diesen Vorstandschef beschrieben, wie genial der ist und geschäftstüchtig und hat super Connections in die Entertainment-Branche. Und er hätte schon als Schüler die Musikband gemanagt und kennt die Rolling Stones. Und da haben sie den positiv beschrieben. Und bei Netflix habe ich auch gewusst, dass das ein guter Zeitpunkt war zu kaufen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass das um 10.000% ansteigen wird.
Mhm. Ja, man sagt immer, die Börse ist ja ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Man muss einfach eigentlich öfter richtig liegen als falsch und das ist dir halt wahrscheinlich gelungen. Was man hier jetzt noch nicht sieht, wie viele Positionen hast du insgesamt in deinem Portfolio?
Ja, so 50, 60 Positionen, ja, genau.
Also bist schon auch sehr gut diversifiziert sozusagen.
Ja, aber du hast ja angesprochen, ich habe so ein paar Klumpenrisiken, aber damit kann ich leben. Die Netflix, Bank of America, Microsoft, Berkshire und so, Chevron, die sind schon größer, absolut, ja, das stimmt.
Mhm. Und hast du bei der Netflix-Position zum Beispiel noch nie verkauft? Hast du noch nie Gewinne mitgenommen?
Nein, kein einziges Stück, weil das du musst das laufen lassen. Du musst, wie willst du sonst 10.000% machen, wenn du schon vorher aussteigst? Also, ja.
Das ist wirklich unglaublich. Also allein mit der Psyche, was das mit einem machen muss, weil man schon so eine hohe Rendite erzielt hat und jetzt vor allem mit dem letzten Abverkauf und das muss man wirklich, da muss man psychisch ziemlich stabil sein, glaube ich.
Ja, weil also die sind ja der Weltmarktführer, ja. Und der Markt ist so groß, die haben im Ausland noch so viel Potenzial, die können auch das Geschäftsfeld verbreitern, die können in den Spielebereich gehen, mehr in Live-Events. Da haben sie ja schon angefangen. Also da ist noch so viel Potenzial da, die können stärker in die Werbung gehen, was sie jetzt gerade auch anfangen, über Werbeerlöse mehr verdienen, statt über Abo, dass sie wegkommen, ein bisschen von den Abo-Einnahmen. Also ich glaube, das ist gerade der Beginn von einer riesen Story. Und warum, also soll ich das verkaufen? Nee, also nein, danke.
Mhm. Und was würdest du sagen, welche ist so deine Lieblingsaktie? Ist es die Netflix oder...
Ja, ich finde auch Berkshire super, eine Netflix. Also im Grunde mag ich alle großen Positionen, das ist alles faszinierend. Und also ich lese da gerne auch immer wieder was zu oder schaue mir Interviews an. Ich finde auch die Airlines interessant, die haben einstellige KGVs und wir werden immer mehr reisen und fliegen. Also ja, das ist alles faszinierend von der ersten bis zur letzten Aktie.
Mhm. Ja, Tim, was würdest du jetzt noch den Zuschauern und mir mitgeben, die sich vielleicht auch ansatzweise so ein Portfolio aufbauen wollen wie du? Was ist so die Nummer 1-Regel?
Früh anfangen, sparsam sein, am Ball bleiben, nicht diesen Quatsch mitmachen, das Auto leasen, Neuwagen kaufen, das Geld raushauen für alles Mögliche. Also einfach mal gelassen sein, dass das meiste, was man sich so gönnt an Luxussachen, macht einen ja gar nicht zufrieden, um ehrlich zu sein. Also man kann einen ganz einfachen Urlaub machen, eine ganz einfache Wanderung, die kann mehr Spaß machen, als irgendwo auf den Malediven zu liegen am Strand. Also das ist nicht immer entscheidend, was man ausgibt, ganz und gar nicht.
Ja, was ich mir da auch ab und zu denke, sind die Opportunitätskosten. Also anstatt, wenn ich das Geld halt für jetzt Klamotten ausgebe und am Aktienmarkt investiere, würde das Geld ja für mich Rendite machen und diese Rendite habe ich ja dann eben nicht.
Richtig, ja. Also das überlege ich mir immer. Ich kaufe mir immer lieber, ganz generell, lieber Apple-Aktien als ständig ein neues Apple-Phone. Ich kaufe mir lieber statt ständig so ein Starbucks-Kaffee lieber die Starbucks-Aktie. Und weißt du, ich nehme das Hemd hier, ist auch Secondhand. Also zum Teil ist das noch nicht mal getragen. Das kannst du kaufen im Secondhand-Laden. Da hängt zum Teil noch das Originalpreisschild dran. Ja, wozu denn auch diese ganze Geldverschwendung? Ich kann es als gar nicht verstehen, was Leute gehen ins Restaurant, ja, und was dann Essensreste weggeworfen werden und so, das verstehe ich absolut nicht.
Und hast du trotzdem irgendwann mal einen Plan, dir vielleicht doch ein gutes Stück von deinem Portfolio dir mal auszahlen zu lassen, um irgendwie mal doch vielleicht ein bisschen in Luxus zu leben, um das mal ein bisschen auf den Kopf zu hauen, oder bist du da wirklich stringent und sagst, nee, 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 das wird nicht gemacht?
Ja, eigentlich bin ich da ziemlich, kann das durchhalten, diese Sparsamkeit und weißt du, ich brauche das nicht. Ich habe zum Beispiel, um nochmal so einen Spartipp dir zu geben, eine alte Wohnung gekauft, die war komplett runtergewirtschaftet. Die Wände verschmiert, der Kühlschrank 25 Jahre alt, der Herd über 20 Jahre, die Geschirrspülmaschine vielleicht 25 Jahre alt. Und die Badewanne, wenn 50 oder 100 Jahre alt geschätzt. Das Haus ist vor 100 Jahren gebaut worden. Und dann habe ich die einfach frisch lackiert, anstatt rauszureißen, frisch gestrichen und fertig, ja, einen schönen Lack drauf und gut ist. Was muss man da immer alles rausreißen? Man hat also die Geschirrspülmaschine, lass jetzt erstmal, die läuft noch. Was soll ich denn immer alles neu machen? Also man muss auch mal ein bisschen so gelassen sein, ein bisschen ruhig sein. Und ich gehe in den Sportstudio, also viele gehen von meinen Bekannten, die gehen in ein Fitnessstudio, das kostet 250, $300 im Monat. Das ist so ein Luxusstudio. Ich gehe in so ein ganz billiges, ja, da gibt es schon Fitnessstudios, die kosten $15 den Monat. Planet Fitness oder da, wo gerne Studenten reingehen und so, da gehe ich hin, das reicht mir. Also man kann das alles ein bisschen cleverer machen, nicht so verschwenderisch. Ja.
Ja, was danke, Tim. War wirklich sehr lehrreich und mal sehr angenehm, so eine Seite zu hören. Vielen Dank, dass du deine Geschichte und dein Portfolio mit uns geteilt hast. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja schon bald wieder.
Alles klar, mach's gut, Luis. Danke. Ciao.
Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen mit Tim Schäfer. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert gerne unten mit uns. Gefällt euch dieser Frugalismus-Style oder findet ihr ihn übertrieben? Würde uns auf jeden Fall interessieren. Und natürlich schon mal gerne Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Und im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was wir mit Volker Hellmeier letzte Woche geführt haben. Sehr interessant, seine Einschätzung zur aktuellen Iran-Krise. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao. We'll be right back.